Da sind super viele Frauen, die würden normalerweise, wenn sie Männer wären, in jedem Sachbuch würde man die finden, in jedem Museum, jeder hätte von denen gehört, aber weil sie Frauen sind, ist das eben nicht so.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salon 5. Und heute reden wir über Feminismus. Und zwar, ich bin Leonie, zusammen mit Leonie Schöler.
Hi, freut mich sehr.
Erstmal wünsche ich dir noch einen etwas verspäteten Happy Women's Day. Und freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich sehr über die Einladung.
Möchtest du mich einmal ganz kurz für unsere Zuhörer vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin Leonie Schöler. Ich bin aus Lüneburg, habe viele Jahre in Berlin gelebt. Dort habe ich auch studiert, Geschichte und deutsche Literatur. Habe dann als Journalistin gearbeitet und habe vor ein paar Jahren einen TikTok-Kanal aufgemacht, wo ich über Geschichte gesprochen habe, was ich auch studiert habe. Und bin dann immer mehr auch thematisch im Journalismus in die Geschichte gerutscht, sage ich jetzt mal, oder reingesprungen, vielleicht besser. Und habe Filme gedreht für die Öffentlich-Rechtlichen und ein Buch geschrieben, das vor 2 Jahren erschienen ist, Beklaute Frauen. Und genau, darüber wird es wahrscheinlich heute auch viel gehen, denn ich wurde ja letztes Jahr von der Jugendredaktion für den Sachbuchpreis oder beziehungsweise für den Jugendbuchpreis in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnet.
Ja, das hast du da schon vorweggenommen. Da kennen wir uns schon ein bisschen her. Für die Leute, die Beklaute Frauen nicht gelesen haben oder sogar noch nie davon gehört haben, worum geht's da kurz?
In Beklaute Frauen geht es um verschiedene Frauen, die in unterschiedlichen Feldern, sei es in der Wissenschaft, in der Kunst, im Sport, in der Musik, in der Literatur, Großartiges geleistet haben und deren Leistungen aber entweder als die von Männern ausgegeben wurden oder einfach nicht, ja, erkannt, vergessen, ignoriert. Und ich schaue mir quasi anhand dieser Biografien an, warum das eben nicht einfach nur Einzelfälle sind, sondern warum die alle miteinander zusammenhängen und was das auch mit uns heute noch zu tun hat.
Ich finde, mir ist auch beim Lesen vom Buch so ein bisschen aufgefallen, also das sagst du ja auch, dass da so ein richtiges System hinter steckt, Frauen da quasi klein zu halten. Da habe ich mich irgendwie gefragt, wann ist dir während der Recherche oder vielleicht ist es auch vorher schon bei dir im Leben klar geworden, dass Frauen wirklich systematisch ausgeschlossen wurden und ja heute teilweise auch noch so ein bisschen werden?
Also ich glaube, das waren zwei verschiedene Prozesse. Erstmal habe ich mich schon als Jugendliche viel für Menschenrechte engagiert und da ist natürlich klar, geht es um unterschiedliche Gründe. Menschen werden diskriminiert aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, aber natürlich auch aufgrund ihres Geschlechts. Also so das feministische Bewusstsein dafür, dass Frauen diskriminiert und unterdrückt werden, das hatte ich quasi schon ein bisschen länger. Und so richtig diese Fälle von Frauen, deren zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse einfach von Männern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes geklaut wurden und wofür die haben dann einen Preis bekommen und die Wissenschaftlerin wie zum Beispiel Rosalind Franklin nicht. So in dieser Dynamik ist mir das oder Dimension ist mir das richtig klar geworden, als ich angefangen habe mit meinem TikTok-Account und da nach Biografien also von Frauen gesucht habe, die ich spannend finde. Und da relativ schnell gemerkt habe, dass viele von diesen Frauen eigentlich was gemeinsam haben, nämlich dass sie oft in diesen Listen landen, ja, 10 Frauen, von denen du noch nie gehört hast, aber die du unbedingt kennen solltest. Die werden auch jetzt immer zum Weltfrauentag oder im Frauenmärz sehr beliebt gepostet. Und da sind super viele Frauen, die würden normalerweise, wenn sie Männer wären, in jedem Sachbuch würde man die finden, in jedem Museum, jeder hätte von denen gehört, aber weil sie Frauen sind, ist das eben nicht so. Und ich hatte dann mit einer TikTok-Videoreihe angefangen, über die beklauten Frauen auch. Und als es dann ein Angebot gab, ein Buch zu schreiben, habe ich sofort gesagt, ich möchte über die beklauten Frauen schreiben, weil ich möchte eben aufzeigen, dass das nicht einfach nur hier und da mal ein paar Einzelfälle sind, sondern wirklich, dass das sich durch alle Bereiche des Lebens zieht. Und das sind natürlich nur die berühmten Beispiele. Das ist ja auch schon was Besonderes, überhaupt als beklaute Frau sozusagen Bekanntheit genug zu haben. Aber auch du und ich, wir werden ja auch im Alltag unterdrückt. Und auch für uns gibt es Situationen, wo wir es nach wie vor schwieriger haben oder wo wir nicht gesehen werden, einfach aufgrund dessen, dass wir Frauen sind. Und da hängen natürlich viele Faktoren miteinander zusammen. Aber das war einfach etwas, worüber ich schreiben wollte und was ich aufzeigen wollte.
Also ganz, ganz toll. Ich finde, das hast du jetzt mal ganz gut erklärt. Also ich habe es, also obwohl ich auch das Buch gelesen habe, ist nochmal gut, das alles so zu hören. Ich glaube, du hast irgendwann im Buch auch beschrieben von dem Imposter-Syndrom und dass Frauen das quasi ganz oft haben oder halt ja Leute aus Minderheiten. Und da ist mir auch so klar geworden, also es ist quasi ganz hilfreich für mich gewesen, darüber zu lesen, um Sachen in meinem Alltag besser erkennen zu können. Also so, um zu
Ja.
erkennen, ah, ich fühle mich gerade deswegen. Hast du noch irgendwie andere Beispiele für so Mechanismen, die so genutzt werden, dass Frauen quasi unsichtbar gemacht werden oder irgendwie unterdrückt werden?
Also das Imposter-Syndrom ist ja nicht im Grunde genommen ein Mechanismus von außen, sondern das ist ja ein Symptom einer Gesellschaft, die Frauen weniger zutraut als Männer. Und das ist eine Gesellschaft, in der leben wir alle. Wir gehen alle davon aus, grundsätzlich und aufgrund unserer Sozialisierung, dass Männer ein bisschen mehr Recht haben, stärker sind. Auch oft wird Männern geglaubt, dass sie intelligenter sind, mehr Führungsstärke haben. Und wenn also eine Frau auftritt und sagt, ich kann etwas gut, dann wird ihr oft gespiegelt, dass das irgendwie unverschämt ist, dass sie zu frech ist, dass sie zu laut ist, dass sie zu unbequem ist. Das sind alles Begriffe, mit denen wurde auch ich schon als Jugendliche häufig beschrieben und auch im wahrsten Sinne des Wortes klein gehalten. Ich war jetzt, das, was ich jetzt beruflich, wofür ich viel Zuspruch bekomme, nämlich, dass ich sehr meinungsstark bin, dass ich sehr engagiert bin, dass ich sehr informiert auch bin und mutig. Das sind alles Dinge, die wurden mir als Jugendliche extrem negativ ausgelegt. Und natürlich führt das dann dazu, dass du dich fragst, ist irgendwas falsch mit mir? Bei mir hat es auch viel mit Mobbing zu tun gehabt. Und natürlich kommt man dann in eine Situation, wo man eigentlich das Gefühl hat, man ist falsch, man nimmt sich zu viel Raum, kenne ich mich eigentlich wirklich genug aus? Also dieses Imposter-Syndrom ist natürlich etwas, was ich auch sehr gut kenne. Man muss dazu sagen, Imposter fühlen die meisten Menschen mal irgendwann in ihrem Leben, ja? Also Männer und Frauen. Aber Frauen, schwarze Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die aus vielleicht einem ärmeren Verhältnis kommen, denen also gesellschaftlich immer wieder gespiegelt werden wird, du musst dir deinen Raum nehmen, aber du sollst bitte auch nicht zu viel sein und vor allem nicht zu selbstbewusst oder laut auftreten. Die betrifft das besonders häufig und besonders lange und besonders intensiv. Und jetzt können wir noch andere Sachen finden. Also ich habe heute Vormittag eine Mail gelesen, die habe ich vor ein paar Tagen von einem männlichen Leser bekommen, wo er mir detailliert schildert, warum er mein Buch gut findet. Und das ist natürlich super, super nett und freut mich auch, weil es auch ein älterer weißer Mann ist und man merkt so richtig, das Buch hat ihn zum Nachdenken gebracht und er hat da auch viel drüber reflektiert. Aber das Selbstbewusstsein, mit dem er detailliert von meiner Sprache über die Ausstattung des Buches bis hin zu meiner Argumentation und allem so ganz detailliert mir ungefragtes Feedback gibt, so eine Mail würde ich von einer Frau niemals erhalten. Ich bekomme viel mehr Mails von Frauen, die mir dann schreiben, was das Buch mit ihnen gemacht hat und warum sie sich da auch wiedererkennen, so wie du mir es jetzt auch schilderst. Aber eine Frau würde mir niemals schreiben, deine Sprache ist besonders blumig und klar und du bist seriös in deinen Urteilen. Also so würde eine Frau einfach niemals schreiben. Und das liegt gar nicht daran, dass Frauen nicht in der Lage sind, so ein Feedback zu geben oder dass Männer besonders arrogant sind und glauben, dass ihre Meinung besonders wichtig ist, sondern dass wir in einer Gesellschaft leben, die Männern immer wieder gespiegelt hat, deine Meinung ist wichtiger als die von Frauen und du bist willkommen, sie ständig zu äußern. So, und das sind jetzt einfach nur mal so zwei Beispiele. Eines hattest du selber angesprochen, Imposter-Syndrom, und das zweite, das zieht da ein bisschen rein. Und dann können wir uns natürlich auch konkretere Sachen angucken, die wirklich gesellschaftlich auch messbar sind. Also zum Beispiel mittlerweile ist es so, dass viele junge Frauen an Männern vorbeigezogen sind. Ja, in der Schule machen sie bessere Abschlüsse, sie studieren häufiger. Mittlerweile, es ist erst seit wenigen Jahren so, aber es ist durchaus messbar, bekommen junge Frauen legen auch erstmal bessere Karrieren hin, weil wir quasi diese Diskriminierung in der Schule und am Arbeitsmarkt auch seit vielen Jahrzehnten sehr stark bekämpfen. Und diese Bekämpfung, die erzielt jetzt auch erste Erfolge. Jetzt gibt es auf der einen Seite junge Männer, die sich deswegen benachteiligt fühlen. Das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Aber was interessant ist, dass obwohl junge Frauen besser ausgebildet sind, bessere Noten haben, bessere Karriereentwicklungen in jungen Jahren haben, sobald es ins heiratsfähige Alter geht, und da spreche ich jetzt sowohl von Frauen, die wirklich verheiratet sind, als auch diejenigen, die einfach verheiratet sein könnten, merkt man einen sichtbaren Karriereknick. Das heißt, ab Anfang, Mitte 30 stoppt auf einmal diese Überholspur, auf der Frauen sich befinden, brachial bricht sie ab. Und man kann das richtig anhand von Statistiken sehen, dass so ab Mitte 30, wenn Frauen Kinder bekommen, ihre Karriere quasi beendet ist. Und die von Männern geht dann aber noch Jahrzehnte weiter. Und das sind ja messbare Unterschiede, weil eine Frau hat dieses Kind ja meistens nicht alleine bekommen, sondern mit einem Partner. Und daran erkennt man, wie unterschiedlich sich eine gemeinsame Familienplanung, ob sie nun richtig vollzogen wurde oder auch nur geplant ist oder in der theoretisch sein könnte, wie unterschiedlich sie sich auswirkt auf die Karrieren von Frauen und Männern.
Ja, das ist wirklich verrückt, wenn man auch so bedenkt, dass ja auch eigentlich immer weniger Frauen ja in Deutschland auch Kinder bekommen. Ich glaube, es ist auch ganz viel so dieses Gefühl, dass man sich so ein bisschen zwischen Familie und Karriere entscheiden muss immer noch. Also
Auf jeden
irgendwie
Fall. Also
beides richtig zu
ich finde
haben.
es schon wichtig, dass Frauenrechtlerinnen auch dafür gekämpft haben, dass Frauen arbeiten dürfen. Aber ich habe ja in meinem Buch unter anderem von Eleonora Marx, der Tochter von Karl Marx, geschrieben, die Ende des 19. Jahrhunderts, in den 1870er Jahren, einen Text geschrieben hat mit ihrem damaligen Partner, wo sie die bürgerliche Frauenbewegung kritisiert hat, weil sie meinte, ihr seid nicht radikal genug und vor allem begreift ihr nicht, dass selbst wenn es eine juristische Gleichstellung gibt, wir noch nicht eine gesellschaftliche Gleichstellung haben? Das heißt, es ist schön und gut, dass Frauen jetzt arbeiten dürfen und ihr eigenes Konto eröffnen dürfen und wählen dürfen. Das haben wir alles erreicht. Und trotzdem ist Care-Arbeit trotzdem weiter Frauensache. Und das heißt jetzt in der Realität genau das, was du sagst. Frauen müssen sich im Grunde genommen entscheiden, wie viel Arbeit möchte ich eigentlich leisten? Also möchte ich jetzt beruflich arbeiten, was ja auch von uns mittlerweile nicht nur, also es ist ja nicht nur möglich, sondern es wird ja von Frauen genauso erwartet wie von Männern. Aber das Kinder kriegen, das Kinder pflegen, das den Haushalt schmeißen, kochen, Arzttermine machen, putzen und die Spülmaschine ausräumen, das übernehmen doch immer noch größtenteils Frauen, auch das ist wissenschaftlich ganz eindeutig belegt, die Zeiten gehen dort krass auseinander. Auch in Deutschland nach wie vor machen Frauen täglich viel mehr Arbeit in der häuslichen Pflege und in der Kindererziehung als Männer. Und dann kommt ja noch dieser Mental Load dazu. Das heißt, trägt eigentlich die Verantwortung für solche Dinge? Also klar, ist schön, wenn auch ein Mann mal die Spülmaschine ausräumt, aber wenn ihn seine Freundin dafür vor dreimal erstmal darum bitten musste, dann ist das irgendwie keine gemeinsame Arbeit, sondern dann ist das ja nur Hilfe. Und das ist so ein alltägliches Beispiel dafür, wie Frauen privat sozusagen die volle Verantwortung tragen oder einen sehr, sehr großen Teil der Verantwortung und dann aber beruflich ja genauso sich beweisen müssen, weil jetzt sind wir ja sozusagen ein bisschen in der Bringschuld. Jetzt wollten wir unbedingt arbeiten und jetzt müssen wir aber auch zeigen, dass wir es können. Und dazu, da sind wir jetzt wieder am Anfang, Imposter-Syndrom wird uns trotzdem gespiegelt. Frauen sind nicht so durchsetzungsstark, Frauen sind zu emotional, Frauen haben nicht so eine Führungsqualitäten wie Männer. Das ist vielleicht nichts mehr, was man jetzt offiziell irgendwo lesen würde, aber das ist nach wie vor auch in vielen Köpfen drin. Auch in den Köpfen von Leuten, die diese Meinung öffentlich niemals so vertreten würden, weil das, wie gesagt, eine Sozialisierung ist, die uns alle betrifft. Also da können wir uns auch schwierig ausnehmen. Da muss man aktiv gegenarbeiten, solche Denkmuster abzulegen. Und es ist halt einfach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und solange wir die nicht bewältigt haben, wird sich an dieser Doppelbelastung von Frauen auch wenig ändern.
Boah, das klingt jetzt eigentlich alles voll richtig frustrierend. Jetzt auch so zum Frauentag, wenn man dann nochmal so wieder gespiegelt kriegt, wie es eigentlich wirklich so um die Frauenrechte auch weltweit steht und so. Das ist schon immer auch heftig, sich mit dem Thema so zu beschäftigen. Also geht dir das mental auch so, dass du da manchmal so einen Overload bekommst oder dir manchmal auch denkst, so, boah, es ist eigentlich echt alles. Also klar, man hat die und die Fortschritte gemacht, aber wie soll denn das jetzt eigentlich so weitergehen? Denkst du dir das, also wie gehst du auch damit um, wenn du solche Gedanken hast?
Also natürlich habe ich manchmal solche Gedanken, vor allem wenn ich jetzt mal außerhalb von Deutschland gucke. Also weil in Deutschland sind noch viele Sachen zu tun, aber die Situation ist ja nicht schlimm und frustrierend im Vergleich zu den Frauen im Sudan, ja, die dort wirklich Krieg erleben, also die Menschen im Sudan insgesamt Krieg erleben und schlimmste Gewalt erfahren. Im Iran, in Gaza, überall auf der Welt, in Afghanistan, auch in den USA sehen wir einen krassen Backlash oder eine jahrzehntelange schlimme Situation. Und natürlich geht mir das nahe. Da kann ich nicht drüber hinwegsehen. Und natürlich denke ich da auch viel drüber nach. Ich habe ja aber in meinem Buch auch darüber geschrieben, dass je stärker der Feminismus und der Fortschritt wird, desto stärker wird auch der Versuch, diesen Fortschritt also zurückzudrängen. Und desto stärker der Feminismus wird, desto stärker wird auch der Antifeminismus. Und aber erstmal grundsätzlich errungene Fortschritte sind schwieriger zurückzudrängen als erstmal gedacht. Das heißt, selbst die Nazis haben das Frauenwahlrecht nicht wieder abgeschafft, das ja auch erst seit wenigen Jahrzehnten existierte, obwohl sie ein total restriktives Frauenbild hatten. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht die ganze Welt über einen Kamm schert. Es gibt definitiv einen Backlash. Der Zeug zeigt sich an unterschiedlichen Orten unterschiedlich intensiv. Unsere Situation ist nicht die von den Frauen in Afghanistan oder im Iran. Aber ich glaube, was mir hilft persönlich, ist, dass ich versuche, die Stimmen zu unterstützen, die für Gleichberechtigung in ihrem Land oder in ihrer Region kämpfen. Also zum Beispiel, jetzt bin ich ja gerade auf Show mit meinem Buch und habe zum Beispiel eine iranische Frauenrechtlerin, die im Todestrakt saß im Iran für ihr Engagement für Frauenrechte und für LGBTQ und die jetzt in Deutschland Asyl bekommen hat. Oder ich habe eine Poetin, die eine namibisch-deutsche Migrationsgeschichte hat und hier in Deutschland ganz tolle Texte schreibt. Also ich habe unterschiedliche Frauen eingeladen, mit denen ich die Bühne auch teilen kann und die ihre eigenen Forderungen präsentieren können. Und ich glaube, diese Connection und dieses Netzwerken und dieses sich gegenseitig unterstützen ist wirklich viel wert. Und das gibt mir dann auch Hoffnung, dass dieser Kampf nach vorne wahnsinnig viel Errungenschaften schon mit sich gebracht hat und dass es sich jetzt lohnt, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch für Frauen weltweit sich weiter einzusetzen und weiter dafür zu kämpfen, dass wir irgendwann mal alle gleichberechtigt sind und diese Errungenschaften auch weiter zu verteidigen. Auch das ist wichtig. Verteidigen und Angriff. Ja, ich glaube, dieses sich gegenseitig unterstützen, sich auch immer wieder vor Augen führen, was schon alles geschafft wurde. Und einfach der Glaube daran, dass eine gerechte Gesellschaft möglich ist, egal wie lange der Weg doch hier noch sein möchte oder möge, ich glaube, das lässt mich dann doch in der Summe positiv gestimmt zurück.
Ja, das ist auch wichtig, dass man das nicht vergisst, dass man das irgendwie immer im Hinterkopf behält. Nochmal eine Frage zu deinem Buch, weil du ja jetzt auch drüber geredet hast, dass du da eigentlich erst mit TikTok angefangen hast und dann ja quasi auf Basis dieser TikTok-Reihe ja so ein bisschen das Buch geschrieben hast. Nach welchen Kriterien hast du da entschieden, welche Frauen ins Buch kommen?
Also bei TikTok hatte ich jetzt nicht wirklich ein Kriterium. Da habe ich so ein bisschen geschaut nach den Fällen, die mich am meisten interessieren und habe natürlich versucht, unterschiedliche Frauen aus unterschiedlichen Teilen der Welt zu präsentieren und auch aus unterschiedlichen, ich sag mal, in Anführungszeichen Fachgebieten. Es sind sehr viele Wissenschaftlerinnen einfach darunter, weil natürlich bei so einer wissenschaftlichen Forschung immer sehr eindeutig eigentlich bewiesen ist, wer was gemacht hat. Bei einer schriftstellerischen Zusammenarbeit zum Beispiel, also wenn zwei Leute an einem Buch schreiben und ein Name steht als Autor drunter und die andere Person wird zur Sekretärin degradiert, obwohl sie mitrecherchiert und geschrieben hat, da ist das deutlich schwieriger, so eine Arbeit zu beweisen. Also das hat so ein bisschen eine Rolle gespielt, welche Frauen ich eigentlich ausgewählt habe. Und dann fürs Buch habe ich mich ja auf den europäischen Kontinent beschränkt, einfach weil ich wirklich diese historischen Ereignisse auch in ihrer Chronologie erzählen wollte und wirklich ausgehen wollte von den europäischen Revolutionen. Damit beginnt mein Buch, von dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die unterzeichnet wurde, aber dann irgendwie für die Hälfte Europas nicht gegolten hat, nämlich für die Frauen. Und da wollte ich so ein bisschen gucken, woran liegt das eigentlich? Und habe mir dann verschiedene Frauen aus Europa ausgesucht, die auch unterschiedliche Hintergründe haben, die also aus unterschiedlichen Teilen kommen, Europas, die Migrationsgeschichte haben, die mal christlich, mal atheistisch, mal muslimisch sind, die schwarz und weiß waren, die in einer ärmeren Schicht kamen und die aus gutbürgerlichem Hause kamen, die mit einem Mann verheiratet waren oder alleinerziehend oder queer. Also ich habe wirklich geguckt, eine Bandbreite an unterschiedlichen Frauen auszuwählen, weil es mir wichtig war, auch aufzuzeigen, erstmal, wie sich Frau sein und diskriminiert werden aufgrund des Frauseins auch in unterschiedlichen Biografien unterschiedlich auswirkt. Also welche Rolle spielt zum Beispiel, welche soziale Herkunft jemand hatte. Und gerade im 19. Jahrhundert hat das einen Riesenunterschied gemacht, ob eine Frau aus gutbürgerlichem Hause kam und dann also über ihre Eltern sehr gefordert wurde und trotzdem studieren durfte und eine Karriere einschlagen konnte, obwohl das für Frauen damals sehr schwer möglich war. Oder war sie aus einer niedrigen Arbeiterschicht und konnte sich gar nicht aussuchen, ob sie jetzt arbeiten möchte, sondern natürlich musste sie in der Fabrik arbeiten und stehen. Und das hat schon allein einen Riesenunterschied gemacht. Ja, war sie jüdisch, war sie muslimisch, welche Rolle spielt das in ihrer Biografie neben dem Frausein? Und so habe ich eine sehr, sehr große Bandbreite an unterschiedlichen Perspektiven und Karrieren und Lebenswegen, die für unterschiedliche Menschen in unserer Gesellschaft sprechen können und auch stellvertretend stehen und die aber trotzdem alle gemein haben, dass sie als Frau gelesen, diskriminiert, ausgegrenzt, unterdrückt, klein gehalten wurden. Deswegen ist, glaube ich, das Buch funktioniert auch so gut, weil ich eben versucht habe, so viele unterschiedliche Frauen darzustellen und auch diese Verbindungspunkte immer wieder zu finden. Was hat das eigentlich mit uns heute noch zu tun? Ja, warum ist das relevant, dass wir die Geschichtsschreibung nicht mehr nur über große Männer erzählen, sondern auch über alle anderen, die was getan und gesagt und geleistet haben? Und was braucht es eigentlich, bis wir da hinkommen?
Und gab es eine, die du besonders interessant fandst, mit der du dich auch beschäftigt hast, die es aber nicht ins Buch reingeschafft hat?
Oh, das ist eine gute Frage. Es gab tatsächlich ein paar Frauen. Also ich habe ja jetzt bei meiner Tour auch in Anführungszeichen neue beklaute Frauen vorgestellt und anhand dieser neuen Biografien dann ein bisschen gezeigt, wie arbeite ich eigentlich, ja? Wie recherchiere ich für so ein Buch? Wie erzähle ich vielleicht auch eine Geschichte, dass sie nicht mehr nur wie so eine Aneinanderreihung von Fakten, die ich aus Forschungsliteratur zusammengetragen habe, klingt, sondern nach einem richtigen Menschen, den man vielleicht auch wirklich interessant findet und mit dem man mitfiebert. Und da waren natürlich ein paar Frauen, einige, die kannte ich auch vorher noch nicht, die habe ich selber neu kennengelernt. Ein paar Frauen, wie zum Beispiel Gerda Taro, über die ich dann schon mal auf TikTok gesprochen habe. Und es gab aber auch eine Stelle, eine Frau, die war erst im ersten Kapitel drin und die habe ich dann aber rausgenommen, weil ich im ersten Teil dann auf einmal ganz viele so, ja, gutbürgerliche Frauenrechtlerinnen hatte, die aus einem weißen, sehr gut betuchten Elternhaus kamen und relativ viele Möglichkeiten, obwohl sie Frauen waren, schon zu wirken und auch sich Einfluss zu verschaffen. Und ich das dann irgendwann so ein bisschen, ja, langweilig fand, in Anführungszeichen. Das war zum Beispiel Mathilde Franziska Annecke. Und ich habe dann bei meiner Show in Köln diese Stelle, die ich ja erst für sie geschrieben habe, auch vorgelesen. Und da hat man auch gemerkt, das war noch das erste Kapitel, wo ich noch nicht so richtig meinen Stil gefunden hatte. Und das fand ich total langweilig beim Lesen. Dabei ist sie eigentlich wirklich eine ganz spannende Frau, weil sie, wie gesagt, sie ist in einem gut betuchten Elternhaus zur Welt gekommen. Der Vater hat sich an der Börse verspekuliert und sie wurde dann verheiratet mit einem Weinhändler, der sie misshandelt hat. Deswegen hat sie sich scheiden lassen. Und damals gab es ja noch die sogenannte Schuldfrage in der Ehe. Ihr wurde dann die Schuld auch gegeben, weil sie sich ja scheiden lassen wollte, aber sie hat trotzdem eine Unterhaltszahlung zugesprochen bekommen und hat das alleinige Sorgerecht für ihre Tochter bekommen, Fanny. Und sie ist dann nach Köln gezogen, hat dort als Journalistin gearbeitet, hat für Zeitungen geschrieben, hat literarische Salons eröffnet, hat auch in den Märzrevolutionen 1848, 49 mit auf den Barrikaden gestanden. Es gibt auch zeitgenössische Darstellungen von ihr hoch zu Ross, was wirklich für eine Frau im damaligen Jahrhundert und zu dieser Zeit sehr ungewöhnlich ist, dass man dann Männer sieht, die quasi unter ihr stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, während sie hoch zu Ross sitzt. Oder wirklich mit ihrem zweiten Ehemann, mit dem sie Fritz Anneke, mit dem sie zusammen politisch viel engagiert, also sehr viel engagiert, sehr engagiert war, wie die zum Beispiel auf den Barrikaden stehen und so eine revolutionären Prozesse anführen. Und das ist also eine sehr interessante Frau gewesen. Sie ist dann in die USA emigriert mit ihrem Mann und hat dort eine Töchterschule aufgemacht, wo also Mädchen dann eine sehr gute Bildung erhalten sollten und hat sich dort auch sehr für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt und für die Befreiung der Schwarzen und ist eine der bekanntesten und wichtigsten Frauenrechtlerinnen in den USA geworden. Auch heute noch kennt man sie. Und das ist also eine super spannende Frau, die es dann aber einfach nicht ins Buch geschafft hat, weil ich da forschen andere spannende Frauen wie sie, die ein ähnliches Leben und vielleicht auch ein ähnliches Wirken wie sie hatte, beschrieben habe und gesagt habe, das ist mir jetzt ein bisschen zu einfältig. Und dann habe ich Alexandra Dulip Singh ausgewählt, eine indische Prinzessin am britischen Königshaus, die einfach sich genau sehr für die Frauenrechtsbewegung in England eingesetzt hat und für das Frauenwahlrecht. Und das aber nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Indien zusammen mit ihren Schwestern und daran so ein bisschen beschrieben, wie Solidarität oft eine Einbahnstraße war und weiße Frauenrechtlerinnen sich eben nicht für alle Frauenrechtsbewegungen interessiert haben, sondern erstmal vor allem für sich. Und das genau ist dann einfach so eine inhaltliche Entscheidung gewesen. Aber das ist vielleicht ein Beispiel für eine Frau, mit der ich mich dann auch beschäftigt habe.
Wenn man jetzt so diese Geschichten hört, was glaubst du, würde das in der Gesellschaft, aber vielleicht auch bei jungen Mädchen verändern, wenn man jetzt solche Geschichten auch zum Beispiel in den Schulgeschichtsbüchern finden würde?
In der Schule bekommen wir quasi beigebracht, die Welt durch die Brille eines weißen älteren Mannes zu sehen. Das ist nicht nur in den Geschichtsbüchern so, sondern das ist überall so. Wenn wir ein Biologiebuch aufschlagen und dort sehen wir nur männliche Wissenschaftler, also zum Beispiel, wenn wir über die DNA sprechen, die von Rosalind Franklin entdeckt wurde, entschlüsselt wurde, und dann stehen da aber nur James Watson und Francis Crick, die den Nobelpreis bekommen haben und nicht sie. Dann lernen wir über solche Beispiele, dass Männer diejenigen sind, die große wissenschaftliche Erkenntnisse machen. Wenn wir im Deutschunterricht immer nur die Werke lesen von älteren Männern, von Goethe, Schiller und Lessing und nicht die Werke von Frauen, die ja auch im 17., 18., 19. Jahrhundert bereits geschrieben haben und ja auch bekannte und großartige Werke gemacht haben, dann lernen wir durch das geschriebene Wort die Welt so zu sehen, wie alte Männer sie sehen, gerade auch wenn es um so wie Geschichten wie Emilia Galotti geht, wo es ja um das Leben und Schicksal von jungen Frauen geht. Und es wird aber nicht von einer anderen jungen Frau beschrieben, die das ja viel realistischer wiedergeben könnte, was in so einer jungen Frau vorgeht, sondern immer wieder durch ältere Männer beschrieben wird. Das macht was mit der eigenen Wahrnehmung, das macht was damit, wie selbstverständlich man sich selber auch positioniert in der Welt, ja, wie selbstverständlich man durch die Welt geht. Ich hatte ja vorhin dieses Beispiel von dem Mann mit der freundlichen Mail genannt. Und das ist so dieses, meine Stimme wird gehört, meine Stimme ist wichtig, meine Weltsicht ist wichtig. Wie ich die Welt sehe, das ist von Bedeutung. Das bekommen junge Männer beigebracht und junge Frauen dann aber eben nicht, weil sie nicht gehört werden, weil sie nicht gelesen werden, weil man sie nicht in Schulbüchern sieht, weil ihre Texte nicht als literarisch wertvoll gesehen werden. Und das macht einfach was mit der eigenen Wahrnehmung. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass man natürlich auch Vorbilder bekommt. Und es ist nicht nur wichtig für junge Frauen, sondern natürlich genauso für junge Männer, dass sie auch sehen, dass Frauen bedeutende Werke geschrieben haben, dass Frauen als Wissenschaftlerinnen erfolgreich waren, dass Frauen bedeutende Kunst gemalt haben, dass Frauen politische Reden gehalten haben, die die Weltgeschichte verändert haben, dass Frauen Sportlerinnen sind, die nicht einfach nur langweiligen Frauensport machen, sondern dass sie genauso eine Daseinsberechtigung haben wie männliche Sportler. Und das ist einfach etwas, was ich mir wirklich wünschen würde, dass ich da noch ganz viel täte, dass man da wirklich drauf achtet, dass die Texte von Frauen zum Beispiel, die ja da sind, also man muss sie auch nicht suchen, ja, also auch in jedem literarischen Kanon findet man viele Frauen, dass man die auch lesen würde und nicht erst in den letzten 10 Jahren, sodass der Eindruck entsteht, ja, Frauen schreiben jetzt seit 20 Jahren auch mal was, sondern Frauen sind seit jeher im Literaturbetrieb präsent. Und sind ja auch diejenigen, die viel mehr lesen als Männer. Deswegen wäre es zum Beispiel mal sehr, sehr an der Zeit, dass die Geschichtsbücher, die Biologie- und Chemiebücher, die Physikbücher, die Deutschunterrichtsbücher, die Englischbücher mal durchgeforstet werden, was dort noch alles ja angepasst werden müsste.
Weil du jetzt auch gerade so, also jetzt auch um den Frauentag immer rum und ich bin auch immer mit ganz vielen Jungs und auch Männern im Austausch über sowas und erzählen auch gerne so von meinen Erfahrungen und wie ich da Sachen so sehe, weil denen auch diese ganzen Sachen überhaupt nicht bewusst sind, weil für die ist das halt so, ist halt Normalität. Und wenn ich das dann erzähle, dann sind die meisten tatsächlich eigentlich immer relativ offen und fragen mich dann auch so, ja, was kann ich denn da eigentlich machen? Was würdest du dazu sagen? Was könnten Männer konkret in ihrem Alltag machen, um Gleichberechtigung zu fördern?
Ich glaube, es fängt immer bei einem selber an. Das ist erstmal die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, man könnte zum Beispiel mal in sein Bücherregal gehen und mal gucken, wie viele Bücher lese ich eigentlich von Männern versus wie viele Bücher lese ich von Frauen. Wäre es nicht mal cool und interessant, einfach mal ins Bücherladen reinzugehen und ein Buch von einer Frau zu kaufen oder in eine Ausstellung zu gehen, die sich mit den vergessenen Künstlerinnen der Romantik beschäftigt oder so. Es kann auch sehr viel helfen, einfach mal seine Schwester, Mütter, Freundinnen, Partnerinnen zu fragen, was die sich denn eigentlich wünschen würden, ja. Ich hatte ja vorhin erzählt von unfairer Verteilung im Haushalt. Das ist ja oft nicht mal böse gemeint. Also die wenigsten würden ja von sich aus sagen, ich bin jemand, der diskriminiert. Aber es ist halt eine selbstverständliche Dynamik in unserer Gesellschaft. Da mal zu reflektieren, wie viel mehr könnte ich eigentlich machen? Was kostet mich meine Bequemlichkeit, um mehr Fairness in den Beziehungen, nicht nur romantischen, sondern insgesamt in den Beziehungen, die ich zu Frauen habe, zu verbessern. Gibt es Momente, wo ich Frauen für irgendwie weniger voll nehme oder weniger ernst nehme? Habe ich vielleicht schon mal einen Witz einfach stehen lassen, obwohl ich genau wusste, dass der nicht so okay war? Sage ich vielleicht beim nächsten Mal was? Wie kann ich mit meinen Kumpels auch über Themen reden, wie zum Beispiel Gewalt, sexuelle Gewalt? Wir alle kennen eine Frau, die schon mal einen sexuellen Übergriff erlebt hat. Sei es eine Hand am Po im Club oder wirklich ein Kuss gegen ihren Willen oder sogar noch Schlimmeres. Aber fast niemand von uns kennt einen Täter. Und das kann ja irgendwie nicht so richtig sein. Und junge Frauen wird schon so früh beigebracht, mit ihren Freundinnen darüber zu reden, selber darüber nachzudenken, wie sie sich sicher verhalten können, was sie anziehen, wo sie lang gehen. Aber es gehören auch immer zwei dazu. Und das wäre, weil Männer nun mal einfach den Hauptteil der Täter ausmachen, wäre es auch einfach eine faire Betrachtung von Männern, wenn sie sich überlegen würden, wie kann ich mit meinen Kumpels darüber reden, wie kann ich im Notfall helfen, wie kann ich dafür sorgen, dass Frauen sich sicherer fühlen. Also wenn ich zum Beispiel im Dunkeln hinter einer Frau laufe und ich merke, sie dreht sich um, dass ich die Straßenseite wechsle oder stehen bleibe oder einfach kurz warte, bis sie weg ist und sich wieder sicherer fühlen kann. Das sind so alltägliche Dinge, die man tun kann. Und natürlich ist es dann noch die nächste Ebene, sich auch wirklich gesellschaftlich einzusetzen, auf Demos zu gehen und anstatt vielleicht an vorderster Stelle zu stehen, den Frauen den Vortritt lassen, aber sich überlegen, soll ich vielleicht, kann ich irgendwie Kekse backen und den Frauen Kekse reichen, damit sie irgendwie länger durchhalten beim Demonstrieren? Oder wenn ich merke, es gibt hier eine Petition, dass ich die an meine Kumpels weiterschicke. Oder wenn irgendwie ein politisches Belangen ansteht, dass ich mal bei meinem örtlichen, bei meiner örtlichen Partei anrufe und bitte, dass sie da irgendwie drauf achten und da irgendwie was für machen. Also das sind ja politische Aktionen, die man dann starten kann, sowohl auf privater als auch wirklich auf politischer Ebene. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Räume, die sich Männer auch erschließen könnten, wenn es um die Unterstützung von Bewegungen geht, wo es um die Gleichberechtigung der Geschlechter geht. Da fängt es einfach bei einem selber an und dann kann man von dort aus weitergucken.
Ja, total. Das war ganz interessant. Ich habe auch im Rahmen zu jetzt dieser Feminismuswoche, die wir jetzt gerade bei Salon 5 haben, mit einer anderen Jugendreporterin einfach so ein bisschen über das Thema geredet. Und da haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, ob Männer Feministen sein können. Da waren wir auf jeden Fall sehr positiv, haben gesagt, ja, auf jeden Fall. Und haben uns aber auch selber gefragt, würden wir uns selber als Feministinnen bezeichnen? Haben wir auch ja gesagt, aber wir haben beide unabhängig voneinander gesagt, dass wir so ein bisschen zögern, uns so zu bezeichnen, besonders weil wir beide noch zur Schule gehen und wir da einfach sehr viel die Erfahrung machen, dass ja jetzt auch in unserer Generation und auch bei den Jungs so ein bisschen so ein Rückschritt gerade passiert, dass halt Jungs sehr gerne Aussagen von zum Beispiel Andrew Tate wiederholen und so und dass wir einfach merken, dass wir zögern, uns vor diese Leute zu stellen und zu sagen, dass wir uns als Feministinnen sehen. Da wollte ich fragen, was für Reaktionen bekommst du generell, aber auch online, wenn du über feministische Themen redest? Also kriegst du da auch so einen, ich sag mal, so einen Backlash auch oft?
Also erstmal stimmt das, was du gerade beschreibst, auf jeden Fall, dass gerade in eurer Generation junge Frauen und junge Männer politisch sehr auseinanderdriften. Ne? Junge Frauen werden immer progressiver und junge Männer immer konservativer. Und es liegt definitiv daran, was auf Social Media alles so für Sachen gepostet werden und wie viel, ja, wie unterschiedlich auch die For You-Pages da von Männern und Frauen aussehen. Ich kann total nachvollziehen, dass ihr dann zögert. Achtet darauf, dass ihr unterscheidet. Ihr müsst euch nicht vor eure Klassenkameraden stellen und da Aufklärungsarbeit machen oder euch irgendwie angreifbar machen. Aber achtet darauf, dass ihr das nicht, dass ihr die Haltung von euren Klassenkameraden euch nicht verinnerlicht, wenn es um euch persönlich geht. Also, weil so wie du jetzt klingst und wie wir miteinander sprechen, merkt man ja, dass du Feministin bist. Und das finde ich total spannend, was du erzählst, weil es mir genauso ging, dass ich in der Schulzeit Angst hatte davor, mich als Feministin zu bezeichnen, weil mir die Meinung von anderen das so schwer gemacht hat, obwohl ich für mich selber da eigentlich total war. Und das ist das Erste, was ich sozusagen versucht habe, ist erstmal so klar, mir klar zu werden, ich persönlich habe ein Recht darauf, mich als Feministin zu sehen und diesen Raum auch einzunehmen. Und das heißt aber nicht, dass ich mich automatisch für andere stellen muss und dann auch quasi die Gefahr laufe, mich anmeckern zu lassen oder ein blödes Gespräch führen zu müssen. Und ich finde, da hat auch jeder das Recht drauf, gerade in der Schulzeit, so eine Gespräche nicht führen zu müssen. Was war der zweite Teil der Fragen? Magst du das nochmal kurz wiederholen?
Ja, also wie es dir quasi oder was du für Reaktionen in deinem Leben, aber auch online
Ah ja,
bekommst,
genau.
wenn du über feministische Themen redest.
Also natürlich habe ich vereinzelt auch Backlash bekommen. Also ich hatte auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Shitstorm, der auch definitiv von rechts kam. Also der aber auch organisiert war und wo Männer mit sehr viel Reichweite gezielt auf meinen Content reagiert haben und mir ihre Community rübergeschickt haben. Insgesamt muss ich sagen, hält es sich aber sehr in Grenzen. Also ich bekomme vor allem sehr viel positiven Zuspruch, vor allem von Frauen, aber auch von Männern. Es gibt auch viele Männer, die mir folgen und die auch mein Buch gelesen haben. Es gibt auch bei jeder meiner Lesungen kommen auch Männer, die das Buch begeistert in den Händen halten. Es sind deutlich weniger. Aber ich muss schon sagen, insgesamt bekomme ich deutlich mehr Zuspruch für meine Arbeit als negatives Feedback. Was, glaube ich, auch unter anderem daran liegt, dass wir halt wirklich in so Blasen leben. Also du und deine Mitschüler, ihr habt wirklich wahrscheinlich ganz andere Sachen auf der For You-Page. Und das macht natürlich auch was damit, wen man überhaupt im Internet sieht. Also ich werde einfach von Männern, die an Rotate gucken, werde ich einfach nicht gesehen im Normalfall. Und deswegen schreiben die mir auch keine gemeinen Sachen. Das würden sie vielleicht machen, wenn sie mein Buch sehen. Ich habe auch vereinzelt von Männern dann Mails bekommen, wenn sie irgendwie mich in einem Radiobeitrag gehört oder im Fernsehen gesehen haben. Und das war wirklich teilweise absurd, aber das kann ich dann nicht so richtig ernst nehmen, weil man so richtig merkt, die haben erstmal überhaupt gar keine Ahnung. Also sie kennen sich wirklich einfach nicht aus und ich bin ja Expertin in diesem Thema. Ja, ich habe das studiert, ich bin Historikerin, ich arbeite auch nicht nur zu Frauen, zu Themen, zu historischen Themen, wo es um Frauen geht. Das heißt, ich bin einfach denen meilenweit was voraus, wenn es um dieses Thema Geschichte geht. Und auch argumentativ können die einfach nicht mit mir mithalten. Und dann kann ich das ja schon von vornherein nicht ernst nehmen. Und deswegen würde ich jedem sagen, das, was du am allerbesten machen kannst, um dich zu schützen vor blöden Kommentaren oder vor Angriffen, ist dir deiner selber bewusst zu sein und dich natürlich auch zu wappnen mit Argumenten und Diskussionen dort zu führen, wo du glaubst, dass es Sinn macht, wo du vielleicht auch mit anderen Menschen diskutierst, die vielleicht auch interessiert sind, die vielleicht auch im Detail eine andere Meinung haben, aber wo es doch ein konstruktives Gespräch ist, wo man auch das Argumentieren lernen kann und proben kann. Das ist vor allem im beruflichen Kontext für mich extrem wertvoll gewesen, dass ich das schon in Jugendzeiten gemacht habe, aber vor allem eben auch im Studium viel. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, ist sich die Fakten besorgen, zur Expertin werden für dieses Thema. Und dann kann einen auch ein blöder Spruch auch nicht mehr so leicht ins Wanken bringen.
Ich finde das total interessant, wie ich so gemerkt habe, dass es so, ich das ganz toll finde, dass du sagst, dass du Expertin für dieses Thema bist, weil ich finde, man hört das so selten, dass Leute generell, aber besonders Frauen sagen, ich bin Expertin in diesem Thema und ich kenne mich da gut aus. Das ist wirklich wichtig,
Ja,
glaube
weil
ich,
ich
auch
finde das
so.
auch interessant, dass wir so eine Abwertung weil heutzutage ist ja jeder Experte. Jeder mit dem Handy in der Hand stellt sich ins Internet und redet über irgendwelche Themen. Alleine wenn es um das Thema Fitness geht, wie viele, vor allem männliche Influencer, aber nicht nur, Leute da ständig irgendwelche wissenschaftlichen Studien zitieren, die sie nie auch nur gelesen haben, die sie auch nicht verstehen, um damit ihre abstrusen Haltungen teilweise zu begründen. Das ist wirklich eine Epidemie, die die sozialen Netzwerke hervorgebracht haben. Ich finde, die sozialen Netzwerke insgesamt haben ja auch viel Positives hervorgebracht, aber dass heutzutage jeder sich ins Internet stellen kann, alles behaupten kann und es so Expertin oder Experte sein und sich wirklich auch mit Dingen intensivst zu beschäftigen, so aus der Mode gekommen ist, das finde ich fatal, weil es gibt einfach so viel, was ich nicht weiß. Und es gibt ja auch diesen Spruch, je mehr man über etwas weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Das ist definitiv wahr. Und deswegen haben auch Leute da am wenigsten Angst, ihre Meinung zu sagen, wo sie sich am wenigsten auskennen. Und es das heißt aber auch, dass sie am empfindlichsten dafür sind, wenn man dann auf einmal wirklich mit Argumenten und Fakten um die Ecke kommt, weil sie dem nichts entgegensetzen können. Das ist also die beste Waffe, um doofen Argumenten zu begegnen, ist wirklich gute zu haben. Ob die dann angenommen werden, ist eine andere Frage, aber deswegen würde ich mir auch mehr wünschen, dass wir im Internet wieder mehr Leute in sprechenden Positionen haben, die sich wirklich mit dem Thema auch intensiv auseinandersetzen und auch wirklich eine wissenschaftliche Qualifikation haben, weil ich habe da mal eine Studie gelesen, ist keine wissenschaftliche Qualifikation.
Ja, und jetzt so ein bisschen abschließend. Ich glaube, besonders wenn man so in dieser Bubble ist, wo man ganz viel immer über Feminismus redet und was sich alles verändern kann und muss, Was findest du, ist eine Frage zu diesem Thema, über die viel zu wenig geredet wird? Oder was ist eine Frage, die dir viel zu wenig gestellt wird?
Das ist eine gute Frage. Also, was jetzt als allererstes aufgeploppt ist in meinem Kopf, ist, was haben Milliardäre damit zu tun? ich glaube, da hat sich schon ein bisschen was verändert. Ich glaube, mittlerweile begreifen immer mehr Menschen, dass wenn wir die gravierendsten Probleme in unserer Gesellschaft angehen wollen, dass es dann nicht reicht, immer nur zu sagen, ja, was kann ich denn tun oder was können wir denn tun, sondern dass wir wirklich die Leute in Verantwortung ziehen müssen, die das meiste Geld und die meisten Ressourcen haben und wie es sein kann, dass es ein paar Menschen gibt, die immer reicher werden und der ganze Rest der Gesellschaft darf sich um die Krümel boxen. Und solange es so eine krasse Ungleichheit gibt und eine so krasse unfaire Verteilung von Ressourcen, solange werden wir immer noch weiter um jedes kleines bisschen Fitzel, Raum und Sichtbarkeit und Ressourcen an der Basis kämpfen müssen. Solange werden auch deine Mitschüler immer weiter versuchen, nach unten zu treten, weil wir oft uns davor scheuen, ganz nach oben zu gucken, weil die Leute auch oft so weit weg sind von einem selber, dass man das eigentlich gar nicht mehr begreifen kann, wie weit sie schon weg sind. Aber wir haben wirklich eine Gesellschaft, die sich extremst stark über Macht und über Geld organisiert und Fragen von Geschlecht, von Rasse, von Queerness, von was auch immer, die hängen alle mit diesem Turbokapitalismus zusammen und mit dieser krassen Machtverteilung in unserer Gesellschaft, die einfach nicht fair ist. Und wenn wir das wirklich wollen, dass Menschen frei und auf Augenhöhe leben, dann müssen wir eine finanzielle Umverteilung anstreben. Weil ich meine, sorry, also als ich angefangen habe zu arbeiten, da hieß es noch, boah, Leonie, euch stehen die Türen offen, es sind ganz viele Jobs jetzt gerade im Journalismus frei. Und am Anfang, so die ersten 3, 4 Jahre, schien alles so super zu sein und ich habe gutes Geld verdient. Und dann jetzt in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren ist ja wahnsinnig viel Negatives passiert, sodass deine Generation sich ja schon fragen muss, reicht es überhaupt zu studieren, damit ich später einen Job habe? Werde ich noch in meiner Rente mich selber finanzieren können? Werde ich mir jemals ein Haus leisten können? Werde ich mir jemals auch nur eine Wohnung mieten können, die ich einigermaßen bezahlen kann? Und das sind ja Fragen, die ja existenziell sind. Also es geht hier ja um deine Existenz, um deine Lebensgrundlage. Und solange deine Lebensgrundlage gefährdet ist, obwohl du in einem reichen Land lebst, wo dir ja spürbar alle Türen offen stehen, desto leichter ist es, Angst zu haben, etwas vom Kuchen abzubekommen, und eine Existenzangst zu haben, die natürlich immer es leichter macht, die wegdrängen zu wollen, die noch weniger haben. Und deswegen sind auch sehr konservative oder rechte, Gefühle bei vielen Menschen aktuell verstärkt, weil sie empfänglich sind für leichte Antworten auf sehr komplexe Fragen. Und es ist natürlich leichter zu sagen, ja, ich will nicht, dass hier Flüchtlinge hinziehen, wenn der Wohnungsraum knapp ist, anstatt zu sagen, wir müssen bei den Leuten ansetzen, die bei diesem Wohnungsmarkt so spekulieren, dass dieser Wohnraum so teuer geworden ist. Und das ist jetzt vielleicht keine konkrete Genderfrage, aber das ist ein Thema, die damit, eine Frage, die auf jeden Fall damit verbunden ist und die mit allen Fragen von Gleichheit, Gerechtigkeit, Fairness und Teilhabe zusammenhängen. Und deswegen würde ich mir mehr wünschen, dass wir noch stärker nach oben gucken und ich meine wirklich ganz nach oben und uns fragen, wie es sein kann, dass wir aus Papierstrohhalmen nuckeln müssen, die sofort aufweichen, während Milliardäre so viel fliegen, dass ein ganzes Land nicht hinterherkommen würde. Genau, das ist so vielleicht die Frage, die wir uns häufiger stellen sollten.
Ja, was ein interessanter Anstoß jetzt noch zum Ende hin. Ich finde, kann man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen, wie das auch zusammenhängt und wie man da als Einzelner vielleicht auch irgendwie, ich glaube, nicht den Mut verliert und auch irgendwie versucht, trotzdem was zu verändern in seinem kleinen Kreis irgendwie.
Ich glaube,
Ja,
das
das
ist das
hat mich.
Wichtigste, was du jetzt gesagt hast. Es geht nicht darum, jetzt sofort von heute auf morgen die ganze Welt zu verändern, weil wenn man das vorhat, dann wird das nichts von vornherein nicht. Aber wenn man sich darüber bewusst wird, was man als einzelne Person oder als einzelne Person mit anderen Personen in deinem Netzwerk etwas erreichen kann, und das kann man, indem man vor Ort etwas tut, ich glaube, dann wäre uns schon geholfen. Und ich glaube, je häufiger wir das Handy weglegen, Je weniger Zeit wir drinnen alleine verbringen, desto häufiger wir rausgehen, uns mit anderen treffen, Orte uns erschließen, die vielleicht auch bedroht sind oder vielleicht auch neue Räume eröffnen, indem man zum Beispiel Literaturcafé macht oder ein Picknick im Park oder ein Fußballspiel mit seinen Friends, desto mehr setzt man der Ungleichheit etwas entgegen und desto mehr kann man bewirken.
Vielen, vielen lieben Dank für diese letzten und auch hoffnungsvollen Worte. Es hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch mit dir führen zu können.
Mich hat es auch sehr gefreut. Vielen Dank für die tollen Fragen.
Wenn es euch aufgefallen hat, dann schaut gerne mal bei TikTok und Instagram bei unserem Kanal vorbei. Wir heißen da Salon5-Unterstrich. Und sonst hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!
Ciao.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.